Geht es euch manchmal auch so, dass ihr etwas sagt, den Kind, und sie machen es einfach nicht? Habt ihr euch schon gefragt, ja, haben die Tomaten auf den Ohren? Sie hören einfach nicht oder machen nicht das, was ihr wollt oder gesagt habt? Habt ihr euch da schon mal reflektiert und eure Sprache auseinandergenommen? Wenn nicht, haben wir jetzt Gelegenheit dazu. Mein Name ist Anja Leuthard, ich bin Schulsozialarbeiterin mit Herz und gegenüber von mir sitzt
Andrea Trinkler, Mami und Lehrperson.
Heute geht es um Sprache. Wir haben ein Mail bekommen von einer Hörerin, die uns, was, eineinhalb an vier Seiten Sprache
auseinandertröselt
hat. Und uns, wie er was gesagt hat, für sie sagt, mega viele Sachen wie klar geworden und wichtig waren. Und das passt doch zu unserer Vision, nämlich Brücken zu bauen. Und eine Sprache kann eine Brücke sein, wenn sie verbindend ist, klar und orientierend. Und die Sprache kann eben aber auch verwirrend sein, trennend sein und sogar eskalativ.
Mm. Und genau darum haben wir gefunden, ja, sie hat recht, das Thema von der Sprache, das lohnt sich, mal ein bisschen neuer zu beleuchten. Und wie du es vorher angesprochen hast, in unserer Vision ist ja das mit dem Brückenbauen, um einander näher zu kommen, eben die Beziehung ganzheitlich zu gestalten. Und wenn du jetzt sagst, Sprache kann verbindend sein, aber sie kann eben auch trennend sein, dann bedeutet das ja, der Beziehungsaspekt kommt in der Sprache wirklich vor. Und der Beziehungsaspekt ist ja gerade im pädagogischen Umfeld sehr ein grosser und wichtiger, weil wo keine Beziehung, da keine Wirkung. Und dementsprechend ist es eh wichtig, sich einmal das vor Augen zu führen, was denn Sprache eigentlich alles so mit sich bringt.
Genau, wir haben im Vorgespräch wie fest darüber diskutiert, was ist es denn jetzt? Ist es wichtig, welche Wörter das du sagst? Oder ist es wichtig, mit welcher Haltung, dass du sie transportierst? Und dort finde ich, und ich glaube, also du bist ja einig mit mir, oder?
Absolut.
Dass wir sagen, nein, es kommt schon auf die Haltung drauf an. Mhm. Das ist das, was ich oftmals erlebe, da kommt eine Lehrperson zu mir in Beratung, und es sind nicht nur Lehrpersonen, die so reagieren, aber ich berate halt Lehrpersonen, also alle anderen sind nicht ausgeschlossen. Ich möchte nicht sagen, es ist einfach das Phänomen der Lehrpersonen, aber es ist einfach die Leute, die ich am meisten berate.
Ich würde sagen, es ist einfach ein menschliches Phänomen, oder? Also genau. Wenn ich in meinem Umfeld mich umhöre, höre ich immer mal wieder Leute, die sagen, hey, es ist mir erst jetzt bewusst worden, was das Wort aber für eine Wirkung eigentlich hat, zum Beispiel, oder?
Genau.
Also es ist wirklich...
Genau, ich will wirklich auf etwas anderes raus, und zwar dann komme ich und sage, ja weißt du, probier es doch mal so und so zu sagen. Mhm. Und wenn dann Widerstand kommt und man findet, ah, jetzt kommt die Schulsozialarbeit mit irgendeinem, weiss ich nicht, Wischiwaschi-Ansatz oder mit Kuschelpädagogik, das ist vielleicht das, was man denkt, oder? Mhm. Und nicht ausspricht. Und dann diese Wörter oder Sätze einfach wie... Ja, wie sagt, aber nicht meint. Und die Kinder sagen auch, Frau Leuthard, wisst ihr, es kommt nicht von Herzen, wenn sie bei mir sind. Und wie so Problematik auch besprechen mit mir, weil sie merken, dass ja etwas nicht stimmt in der Beziehung und sie wollen ja eine funktionierende Beziehung auch zu der Lehrperson. Dass man das dort wirklich miteinander bespricht. Und ich möchte alle ermutigen, auch Eltern und aber insbesondere Lehrpersonen dort wirklich mit der Schulsozialarbeit offen sein und sagen, hey, wenn ich das höre, wenn du mir zum Beispiel ratest, jetzt nicht mehr aber zu sagen, kommt bei mir ein mega Widerstand, weil es gibt aber. Und ich finde auch, es gibt aber, die total gerechtfertigt sind. Und das Wichtigste ist, noch authentisch dabei zu bleiben. Weil sonst verlierst du die Kinder, merken das, es sorgt für Unmut und schafft keine Orientierung.
Und du hast zwar eigentlich den Skill erworben von der Sprache, aber eben nicht das Herz, das hinten dabei mitschwingt, das in die gleiche Richtung zeigt wie die Sprache, die du dann anwendest, wo sofort durchleuchtet wird von den Kindern. Und das finde ich schon noch etwas Eindrückliches bei den Kindern, gerade speziell, dass sie, ich weiss auch nicht, sie durchleuchtet uns irgendwie in die letzte Phase von unserem Sein und realisieren relativ schnell, bei wem sind welche Worte auch wirklich von tief innen raus.
Mm.
Und eben mit Herz, das finde ich ja so extrem herzig, dass sie das sogar so können formulieren können. Es hat einfach kein Herz. Das ist eindrücklich.
Ja, und gleichzeitig liegt es auch daran, dass die Kinder heute mit mehr Beziehung aufwachsen, also mehr beziehungsorientierte Erziehung. Sie werden mehr angesprochen auf dieser Gefühlsbedürfnisebene, sie werden mit einbezogen und sie merken, wenn das eben jemand meint, oder? Sind wie so, sie merken den Unterschied zwischen dem Meinen und dem einfach Sagen.
Mhm.
Und ich glaube, wir merken es schlussendlich auch. Mhm. Also wenn wir Erwachsene merken, und meistens verraten die Körpersprache vom anderen dann sehr viel,
mhm.
wenn wir merken, ah, jetzt probiert sie immer Elterngespräch zum Beispiel zu sagen, ja, sie haben schon, also ja, tun sie nur so zum Beispiel das und das machen, das kommt dann schon gut. Mhm. Oder? Und man merkt zum Beispiel, oh, aber die Person meint eigentlich, also es ist nicht der Meinung, dass es gut kommt, aber sie sagt jetzt das, um so ein bisschen besänftigen oder beschwichtigen und so. Und das merken wir.
Mhm.
Und dann, ja, kommst du nicht mehr glaubwürdig über, oder es ist dann einfach so, ja, die ist nicht meine Meinung. Und man kann ja dann auch nicht darüber reden, es wird dann nicht ausgesprochen und darum.
Und in dem Moment ist es dann eben auch wieder beziehungstrennend, oder?
Genau.
Wo dann realisierst, es gibt zwar eine gewisse Sprache, wo vielleicht, man könnte noch in die gleiche Richtung gehen, aber eben das Klebte dahinter, das funktioniert oder gar nicht in die Richtung. Und das fühlt sich dann wieder so ein bisschen als gabelig an. Da gehen wir jetzt nicht in die gleiche Richtung. Da wäre es bei mir jetzt in eine andere Richtung gegangen. Und dort ist nachher wieder die Basis von dieser Beziehung, die dann unter Umständen ein bisschen herausgefordert ist.
Ja, und dann finde ich es wichtig, oder, wenn wir jetzt in dieser Folge darüber reden, welche Wörter gibt es im Schulalltag, wo wir jetzt zum Beispiel beim Unterricht, bei den Anweisungen, Klarheit und Orientierung können schaffen können. Was sind gute Techniken, was sind Sättige, wo wir halt immer wieder reingehen. Ist es mega wichtig, nicht einfach zu sagen, ah, jetzt mache ich das, obwohl es mir widerstrebt. Sondern dort dann nochmal in die Reflexion zu gehen und sich zu fragen, warum widerstrebt es mir, welche Glaubenssätze habe ich dahinter? Also wenn man zum Beispiel irgendwie sagt, du immer fragen, warum machen die das? Das überfordert ja oft Kinder. Sie fragen, warum? Weil sie machen es. Sie machen es.
Sie können es gar nicht benennen.
Sie können es nicht benennen, warum dass sie es jetzt machen. Und wenn man dann nach hinten an sagt, ich verstehe es nicht, das bringt dem Kind nicht sehr viel. Und wenn man jetzt dort sagt, okay, ich will eine Veränderung haben, oder, und will sagen, ah, ich will nicht, dass ihr das macht. Und dann noch können sagen, ich will, dass es in Zukunft so und so macht. Und dann kommt eine Lehrperson und sagt, oh nein, das ist mir aber zu direktiv.
Mhm.
Und sagt, ja, nein, dann lasse ich ja gar keinen Spielraum für Diskussion und so. Dann das unbedingt erstens reflektieren und zweitens mit jemandem am besten zusammen reflektieren. Also ich glaube, die Schulsozialarbeit kann dort ein guter Anlaufspunkt sein. Weil es gibt gewisse Situationen, wo ich finde, mal, ihr dürft so direktiv sein, weil es gibt eben Orientierung und es ist klar und dann ist es viel ruhiger. Und man kann es dann in einem späteren Zeitpunkt immer noch aufgreifen und sagen, jetzt haben wir es eine Woche lang probiert, ich habe das und das, ist mir aufgefallen, ich will es mal mit euch anschauen.
Mhm. Okay, das ist so, schon sehr ein spannender Punkt.
Die Wörter.
Die verschiedenen Wörter.
Die verschiedenen Wörter und die Anweisungen. Und ich glaube, das, was wir auch aus der Mail rausgenommen haben, ist sehr faszinierend. Oder? Und dort auch, ich meine, wir sind alles Menschen und wir sind nicht Maschinen, die jetzt einfach eingeben können, bitte das streichen.
Ja, genau.
Und ersetzen durch.
Zukunft ohne, ja.
Genau. Und jetzt, du hast auch im Vorgespräch hast du ein super Beispiel gemacht mit Fragestellungen.
Mm.
Oder, dass man so fragt. Kannst du noch mal so ein Beispiel bringen?
Ja, genau. So eine Anweisung in einer Frageform. Sozusagen, beispielsweise, ich bin im Turnen und wir üben gezielt Ballwerfen XY. Und dann finde ich so, ja, viele haben das schon gut können. Und zwei, drei, finde ich, sollten eigentlich jetzt noch gezielt daran üben. Und ich laufe dran, also an sie her und sage, also gut, wenn wir die Übung gerade nur einmal machen miteinander und zu 90% sagen sie nein. Weil gerade eine Übung, die dir eh nicht so einfach fällt, bist du im Kindesalter definitiv noch nicht so weit, dass du dann findest, ah ja, wenn ich es nochmal übe, dann könnte ich ja besser werden und könnte ich Fortschritt machen, sondern es ist ja dann einfach eine Anstrengung und irgendwann bist du dann einfach auch froh, wenn du die Anstrengung nicht mehr machen musst. Also sagt sich nein. Dort, glaube ich, ist mega wichtig, oder habe ich dann auch wieder gecheckt, dass ich jetzt ja eine Frageform gewählt habe und eben nicht wie eine Orientierung gegeben habe im Sinne von mir, übe jetzt die Übung noch einmal durch und dann machen wir nachher etwas anderes.
Also wenn du fragst, so quasi, wenn wir die Übung jetzt gerade nochmal machen und deine Idee wäre eigentlich, wir machen sie nochmal, weil wir müssen es üben, dass man dann nicht fragt, sondern dass man dann ganz klar sagt, jetzt machen wir die Übung nochmal. Und es ist ja oftmals so, dass wir in Fragestellungen wegen der Höflichkeitsform fallen und dann so sagen, könntest du bitte noch das Fenster zumachen, weil es zieht. Und wir erwarten, wie das Kind gleich reagiert wie die Erwachsenen. Oder? Wir Erwachsenen würden sagen, selbstverständlich, steh auf, mach das Fenster zu. Und wenn das Kind findet, nein, dann sind wir irritiert und sagen, du, ich kann dich doch darum beten. Und dann noch könntest du eventuell vielleicht
bitte.
Und dann,
das ist auch noch so einer, der mit dem Bitte
drin, oder? Oder die Bitte, oder sagen, bitte mach doch das. Dann kann man sagen, ja, nein, für mich passt es nicht.
Ja.
Und dort lassen wir mit der Höflichkeitsform mega viel Spielraum offen, wo dann nicht so viel Orientierung gibt. Oder im Vorgespräch hast du mir auch noch gesagt, das habe ich super gefunden, hast du gesagt, du hast es irgendwann mal ausprobiert, dass man es immer offen lässt und dann hast du gemerkt, ah, du musst ja wie Möglichkeitsformen dann auch anbieten können. Oder?
Also, genau.
Möchtest du denn das jetzt machen? Und wenn das Kind sagt nein, dann müsstest du eine Alternative haben.
Ja, genau. Genau. Und auf das musst du gewappnet sein. Oder? Und eben mit diesen Höflichkeitsformen das Gleiche, oder? Das Bitte, das setzen wir so oft noch auch eigentlich hinter einem Satz, wo ein Ausrufezeichen käme. Und durch das Bitte geben wir aber wieder die Möglichkeit, zu sagen nein. Und wir meinen, wieso, wir wollen es orientierend sagen, keine Ahnung, bringst du mir noch den Güssel runter, bitte? Den Kübel. Wie sagen die?
Der Abfall.
Güssel, ja genau. Der Abfall. Bringst du mir noch den Abfall runter, bitte? Und dann sagt das Kind nein. Und du hast bitte eigentlich, wie noch so will, als Höflichkeitsform vielleicht schon, aber auch noch ein bisschen als Verstärkung und so, hey, gell, machst du das noch? Und dann bist du dann da und merkst so, oh, okay. Also gut, es ist eigentlich kein Bitte. Bring den Güssel runter.
Genau.
Punkt.
Genau. Und dann, oder wenn wir jetzt sagen, okay, wir tun jetzt die Anweisung nicht mehr in Fragestellungen oder Bitte formulieren, sind wir schon mega weit. Und dann auch, oder einfach so zum können fassen und auch so zu verstehen als Kind, wie viel Anweisung mag es denn überhaupt verleiden, oder? Also kurz und knapp und maximal 3. Und nicht gell, eine Anweisung und dann die Erklärung dazu dauert 4 oder 5 Minuten, dann die nächste Anweisung geht anhängen, wieder 5 Minuten reden und dann noch die dritte und die geht auch nochmal 5 Minuten, sind es 15 Minuten zuhören und am Schluss haben sie die erste schon wieder vergessen.
Das ist so eindrücklich, ich sage das amig in Kreissituationen, weil so in meiner Art und Weise, wie ich unterrichte, ich mache sehr viel im Kreis Input-Sachen machen und sie gehen nachher an ihre Arbeitsplätze, wo auch immer sie sich gerade gut konzentrieren können, selbstständig und dann quasi dann den Arbeitsauftrag ausführen und ich merke, und das ist ja auch wirklich etwas Wunderbares mit so einer Klasse, wenn es fängt an zu kribbelig werden, dann merke ich, okay, überleg mal schnell, wie lange jetzt gerade schon dran bist am Erklären, was sie jetzt alles denn können und müssen machen und checkst, dass es gar nicht mehr geht. Und in meinem Kopf hat die aber noch 3, 4 Schritte mehr, oder? Wo jetzt noch rein müssen. Und das ist wirklich, finde ich, wahnsinnig cool, dann auch manchmal die Spiegelung überzukommen und zu realisieren, okay, jetzt bist du viel zu lang. Jetzt lass sie Punkt 1 und 2 machen. Unter Umständen nochmal von einem Kind kurz zusammengefasst, was ist Punkt 1 und 2 und dann geht er. Und dann kann nachher wieder auf einen späteren Zeitpunkt nochmal einen weiteren Punkt und dann wieder später nochmal einen weiteren Punkt kommen, oder? Und also das ist schon sehr eindrücklich, eben, wie schnell dass du es auch merkst, okay, jetzt bin ich viel zu lang.
Und könnt, das, oder du sagst, wenn sie zappelig oder hibbelig werden, dann redest du definitiv zu lang. Und ich denke mir eben, also es ist wichtig, gewisse Sachen sicher zu erklären. Und in anderen Situationen finde ich es einfach wichtig, es ist einfach eine Anweisung, wie zum Beispiel, ich will, dass ihr eure Hefte schliesst. Und wenn du sagst, ich will, dass ihr eure Hefte schliesst, dann ist klar, dass du das stellst und sie das sollen machen. Und wenn du sagst, wir verräumen jetzt alle unsere Hefte, und dann machen es mir nicht alle. Es ist wie nicht so klar. Ich will, dass ihr jetzt eure Hefte verschliesst. Und dann, was super funktioniert, wenn dann zwei, drei Kinder das noch nicht geschafft haben, dann die zu bestätigen, was sie schon gemacht haben. Also danke für alle, die das Heft schon geschlossen haben. Und dann gehen die anderen Hefte automatisch auch dazu.
Das stimmt. Positives Verstärken hilft wirklich in dem Moment sehr. Und wenn es dann immer noch nicht hilft, ist ja dann der nächste Schritt eigentlich einfach auch noch das gezielte Kind, das es noch nicht gemacht hat, nochmal daran zu erinnern. Also Mia, jetzt Heft versorgen.
Genau, und dort kannst du wirklich einmal sagen, ich sage sogar, Mia, ich will, dass du dein Heft jetzt versorgst. Und natürlich, oder eben, wir haben im Vorgespräch auch schon darüber geredet, mit den neurodivergenten Kindern, oder? Je kürzer, desto besser, je klarer, desto einfacher. Und manchmal ist es auch wirklich einfach nicht auf dem Umreiten. Also, oder wenn jetzt gehen wir davon aus, das Kind möchte einem anderen Kind das Spielzeug wegnehmen. Wenn wir dann vorne hinstehen und fangen an zu diskutieren mit dem Kind, ist das viel zu lang. Wenn wir sagen, ich will, dass du es loslässt, wenn es schön in der Hand hat, dann ist das viel klarer. So, und nachher, was will ich denn noch? Ich will, dass du ihn fragst, ob du es nehmen darfst. Oder? Und wenn das nicht klappt oder das andere Kind schon den Kopf schüttelt und sagt, nein, ich will es dir nicht geben, dann muss man dann nicht nochmal in die Reflexion gehen und sagen, siehst du, jetzt will er es nicht geben. Was können wir denn jetzt für eine Lösung machen? Sondern dort, vor allem bei neurodivergenten Kindern, ich sage, komm, wir gehen etwas anderes suchen. Und dort ist auch so, oder, immer schauen, was will ich und nicht, welches Verhalten will ich nicht.
Und das ist ja auch wieder ein Schlüsselwort, das du jetzt schon gerade ansprichst, oder? Das Nicht, wo wir ja auch oft nutzen. Also ich erinnere mich beispielsweise in Schwimmsituationen, wenn ich mit der Klasse im Schwimmen bin und die Regel gilt, wir rennen nicht im Schwimmbad, weil rutschiger Boden gleich Sturzgefahr. Und ertappt mich, dass ich sage, nicht rennen. Und Kinder können ganz oft in vielen Situationen, und je jünger, je schwieriger, es nicht integrieren. Und dann gehören sie eigentlich rennen. Und das ist ja genau nicht das, was ich will. Also sage ich ja dann eigentlich, wenn ich Orientierung geben will, laufen. Genau. Das will ich. Und es ist aber manchmal auch schwierig, je nachdem, was für ein Kontext oder wo du gerade dran bist, dass eben nicht das mit dem Nicht sagst, sondern eben das, was du willst.
Genau.
Und das, aber merke ich, weißt, ist manchmal auch schnell herausfordernd für in der schnellen Situation gerade im Kopf, ja, was will ich denn eigentlich?
Ja.
Können rauszufiltern.
Ja. Ich glaube, dort tut es sich bewähren, um zu sagen, gut, man nimmt sich Zeit und man sagt dem Kind nochmal, bevor man überhaupt losläuft, was man will. Ich glaube, es machen immer sehr viele Lehrpersonen schon. Ich sehe das schon. Und trotzdem kommt die letzte Person zu mir und sagt, ja, das ist ja schön und gut. Und gleichzeitig funktioniert es bei einem Kind oder bei zwei Kindern einfach nicht. Oder eben bei neurodivergenten Kindern. Und dort kann man auch wirklich, werden dort kreativ. Sagen zum Beispiel, ja, also gut, jetzt sind wir mit dem Schwimmbad. Oder jetzt könnte man zum Beispiel sagen, man bastelt so eine Leine, wo du einen unsichtbaren Hund kannst dran machen. Also du nimmst ein Stück Draht und dann hast du wie so, machst du halt die Leine und vorne vielleicht tust du noch ein Halsband hinkleben oder so. Anyway, und das ist dann die Leine vom Fridolin. Und der Fridolin, der Hund, der ist so herzig und tapsig und klein und der muss ganz langsam laufen im Schwimmbad, weil die Platten sind so rutschig und man muss auf den aufpassen. So, und dann nimmst du halt die Leine mit ins Schwimmen und tust dann einem neurodivergenten Kind oder dem, tust sagen so. Und dann sagst du halt, du musst es ein bisschen aufbauen, dann nimmst du ihn schon mit in, weiß ich nicht, wieder, oder die meisten können bei uns gewinnen, im Bus, oder? Muss man sagen, okay, ja, komm, und jetzt müssen wir den Fridolin mit dem Bus nehmen, und der sitzt schon neben
und der wimselt, wenn es zu laut wird. Weil zum er gehört Beispiel? Ja siebenmal mehr als mir.
Ja.
Der Hund.
Ja. Ah! Genau, das kannst du einbauen und dann kannst du sagen, gut, und jetzt du da warten und jetzt, oder, jetzt tun wir die Leine wieder nicht oder den Draht. Und jetzt tust du ganz langsam mit ihm laufen, sonst kommt der Schiss über. Und die Kinder tun mega gut auf das Anspringen. Und du kannst ihn auch nachher weiterentwickeln. Du kannst ihn beim Schwimmen brauchen, weil die Hunde
schwimmen.
Dort ein bisschen kreativ sein. Natürlich sind das nicht Patentlösungen für alles. Und gleichzeitig, die Kinder kommen einfach so mehr Orientierung und Sicherheit über und dann wird es tendenziell ruhiger.
Und gell, ich, wo eigentlich vorwiegend auf der Unterstufe unterrichte, ich sehe das komplett als einen riesen Gewinn, was du jetzt gerade erzählt hast. Und ich glaube, ich hatte gerade 7 bis 10 Kinder, die dann unbedingt und nur noch mit dem Fridolini schwimmen könnten. Und nicht, also es geht gar nicht mehr ohne, ab dem, wo er eingeführt ist. Wie weit auf ist denn das möglich? Bringst du das auch einem Viertklässler noch so mit? Oder kippt es dann irgendwann und es müsste einfach wieder eine andere kreative Idee sein, aber wieder altersentsprechend. Also,
ja, also es kommt ein bisschen, das ist von Kind zu Kind unterschiedlich. Gell? Ich habe Kind in der 4., 5. Klasse, die mega kindlich sind und auf das würden ansprechen. Obwohl ich glaube, sie würden in der Mittelstufe nicht mehr mit einer Leine rumlaufen.
Wo kein Hund dran ist.
Genau. Und dort geht es eher so darum, wie verhalten sich Peergruppen, also Klasse, Gruppendynamik, wie kann ich darauf eingehen, ohne dass das Kind einen Gesichtsverlust oder einen Rangverlust in dieser Peergruppe hat. Und dort gehe ich dann wirklich in Beziehung, ins Gespräch. Und dort ist auch, finde ich, sehr viel Partizipation möglich. Zu sagen, schau, mir ist es mega wichtig, dass wir das hinbekommen, weil sonst, und nachher wirklich benamsen, wie fühle ich mich, oder? Sonst komme ich in den Stress im Schwimmbad, ich habe Angst, du schlägst es aus, und dort kann man dann auch so ein bisschen gross werden und sagen, stell dir mal vor, dann ist alles voller Blut, ich muss deinen Eltern anrufen, die denken, ich kann nicht gut auf dich aufpassen, wir müssen es irgendwie hinbringen. Meistens kommen dann Kinder, merken dann, aha, sie meint es mit dem Herz. Und dann sind sie schon kooperativ und versuchen dann Lösungen zu denken. Und wenn das nicht klappt, dann würde ich glaube sagen, du, jetzt haben wir es zusammen probiert und jetzt nehmen wir das Netzwerk dazu, das heisst Schulsozialarbeit, und überlegen uns mal,
was wir sonst noch bräuchten.
Genau, was wir könnten machen. Oder wenn man sagt, gut, Schulsozialarbeit, das haben ja noch nicht alle in Schulsozialarbeit, dann gehen wir vielleicht eine Klasse rauf und fragt mal bei dieser Lehrperson, gibt es eine 6. Klässlerin oder eine 6. Klässler, die die Thematik auch hat, die das aber jetzt schafft, und können wir dort eine Peer-to-Peer-Beratung machen.
Cool. Coole Idee.
Ja.
Okay. Also der Fridolin sicher für die kleineren Kinder bis Ende 2., 3. Klasse, und nachher ging es aber wirklich dann von der Peer-Situation her können zu lernen und Ressourcen einzusetzen, die dann für das Kind so im sozialen Gefüge innen auch eben nicht zu Scham oder zu...
Genau, also im Prinzip geht es ja bei beiden ums Gleiche, oder? Du hast vorhin gesagt, ja, du könntest wahrscheinlich den Schwimmunterricht nicht mehr durchführen, weil alle wollen einen Fridolin, oder? Weil es ja cool ist.
Also ich könnte schon noch durchführen, es wäre einfach eine Fridolin-Stunde.
mit ihrer Drahtlein. Oder sie finden es ja lässig.
Genau.
Und das ist das, dann macht es möglich, oder? Wenn es die anderen auch lässig finden. Genau. Und sobald es dann in der höheren Stufe die Mitschülerinnen das nicht mehr lässig finden, dann wird es aber peinlich.
Ja, und dann ist es auch wieder gefährlich, oder? Ja, logisch. Logisch. So cool. Okay. Also gut. Wie wäre es, wenn wir das Wort «müssen» mal noch ein bisschen neuer beleuchtet. Weil vielleicht hat das etwas. Ich habe früher, ich glaube als Kind, von jemandem gehört, müssen tust eigentlich nur sterben.
Und steuern.
Steuern musst du auch, hä? Ja, das ist mir natürlich im Kindesalter noch nicht bewusst gewesen. Oder ich weiß gar nicht, woher ich es aufgeschnappt habe, aber das ist mir trotzdem, ich weiss, mega rein, weil ich wie gemerkt habe, ja, da führt kein Weg dran für mich. Das kannst du nicht wollen. Okay, aber du kannst es nicht umgehen, wenn es dann so weit ist.
Nein.
Oder? Also jeder wird sterben.
Genau, wir werden alle mal.
Und was müssen wir sonst noch?
Ja, in der Schule müssen wir ganz viel Und in der Gesellschaft mühen wir auch ganz viel. Und das ist halt einfach, oder, wenn wir, ja, also Gemeinschaft funktioniert nur mit gemeinsamen Regeln und Verhaltensnormen. Weil sonst sind wir, wenn wir das nicht haben, sind wir in der totalen Orientierungslosigkeit. Mhm. Und darum müssen wir in der Schule Regeln haben, die klar eingefordert werden, damit wir eben Orientierung arbeiten können. Und wenn wir jetzt sagen, ja natürlich, oder wenn jetzt das Kind kommt und sagt, meine Mami hat mir aber gesagt, ich muss nicht lesen lernen, weil ich muss ja nur sterben, oder? Wir tun es jetzt mega überspitzen. Kann man dem schon sagen, ja, da kannst du recht haben, du musst es nicht lesen. Es ist einfach sehr ungünstig für nachher ein Weitergehen, wenn du nicht lesen kannst, oder? Wenn man Alphabet nicht alphabetisiert ist, ist das Leben doch einiges schwerer in unserer Gesellschaft. Mm. Und ich glaube, es gibt schon Sachen, wo wir müssen, ja. Und das ist einfach die Realität. Mm. Und wir sind nicht dort, dass wir so individualisiert sind. Und ich finde, das ist gut so, dass wir das nicht sind. Weil sonst geht ja, wenn jeder nur noch ein Individuum ist und wir nichts mehr müssen, um zu können, gut zusammenzuleben zum Beispiel. Oder um eben zu schauen, dass alle die gleichen Chancen haben, wie sie können alle lesen. Und das ist ja sehr ein kleiner Boden, oder?
Genau.
Ich würde mir Chancengleichheit noch mehr wünschen.
Mhm.
Aber wenn wir das nicht mehr machen, dann geht unsere Gesellschaft auseinander. Und ich glaube auch nicht, dass uns das so glücklich macht, weil ich bin fest davon überzeugt, wir sind Herdentiere. Und wir fühlen uns in Gemeinschaften dann schon wohl.
Und ist es dann zum Beispiel, wenn man dann an dem Mädchen aufzeigen könnte, eben welchen Wert das Lesen hat und so, kommt dann aus dem Müssen raus nicht plötzlich ein Wollen?
Genau, aber ich sage glaube zu sehr wenig Kindern, du musst.
Mhm.
Sondern entweder sage ich, ich will das,
aha,
du deine Schuhe jetzt anlässt.
Ja.
Oder ich will, dass du jetzt noch bis da analysierst.
Aha.
Sonst sage ich wirklich, also, und sonst gehe ich aufs Kind ein, oder? Und sage, okay, also wenn es irgendwie, und dort wären wir aber wieder bei Vermeidung, / Verweigerung, oder? Also, was hat es für einen Grund, dass es das nicht will machen? Und dort hören die Folge.
33.
33.
Mhm.
Genau.
Das wäre es, genau. Okay, sehr, eben, dann hat es irgendwie wieder etwas anderes dahinterliegendes, vermutlich. Und dann ist das Müssen sowieso nicht zielführend, sondern dann geht es auch darum, um herauszufinden, was liegt denn jetzt noch dahinter, warum das Kind nicht ins Tun kommt.
Genau. Oder? Und ich denke, was bei der Sprache auch noch wichtig ist, eben klare Ansagen und Kind ansprechen und keine Pauschalisierungen machen. Also wenn zum Beispiel ein Kind, ich sage es jetzt aus sozialarbeitischer Sicht, ein Kind, ein anderes Kind haut. Und nachher sagt, da innen hauen wir nicht. Dann stimmt das nicht, weil es würde ja gehauen.
Mhm.
Und dann wirklich dort auch nochmal klar sein, das Kind ansprechen, am besten mit Namen auch Kontakt herstellen und sagen, ich will nicht, dass du da innen haust. Und wenn dann kommt, ja, aber, dann kann man es gerade nochmal wiederholen und sagen, ich will nicht, dass du da reinhaust. Und dort geht es auch ein bisschen darum, zum Charme zu erhöhen. Es geht nicht immer nur darum, zum Charme zu reduzieren, sondern manchmal geht es auch darum, Charme zu erhöhen, dass das Kind merkt, ah, das war jetzt eine Grenzverletzung.
Und das Gespüren ist ja dann auch noch wichtig, oder? Dass sie wirklich realisiert, aha, das ist eine Grenze, wo ich nicht dafür übergehe.
Genau.
Oder?
Sprache. Wenig Anweisungen, also einfach maximal 3 Anweisungen aufs Mal, kurz und knapp, keine Fragen.
Fragenformen vermeiden, genau.
Keine Bitten, wenn man nicht...
Die Höflichkeitsform wirklich meint und genau. Allenfalls auch die Möglichkeit ist auf Nein nachher, oder?
Genau.
Und?
Probiert den Fridolin aus. Und schreibt uns, wie es funktioniert.
Ja, das ist sehr cool. Jetzt gehen dann alle Klassen nur noch mit dem Fridolin schwimmen und der alleine.
So gut.
Das ist wirklich sehr witzig. Ich hoffe, wir haben mit dieser Sprachfolge ein bisschen etwas können dazu beitragen, dass du jetzt für dich etwas kannst mitnehmen und allenfalls in die Reflexion gehst, von deinen eigenen Sprachanweisungen oder von deinem eigenen Sprachgebrauch. Und wenn das so ist, dann freuen wir uns darüber, wenn du es mit uns teilen magst, uns ein Mail machst unter input@herzundbildung.ch.
Wir wünschen euch einen wunderschönen Monat. Ich hoffe, die einen oder anderen haben etwas daraus mitnehmen. Nehmt das mit, was sich für euch stimmig anfühlt. Wenn nicht, geht nochmal in die Reflexion, redet mit jemandem darüber. Und wir wünschen euch ganz viel Spass beim Ausprobieren.
Viel Spass! Tschüss zusammen!